Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Nee, der Podcast steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Namensnennung reicht. Jetzt beginnt der Podcast von Sascha Förster.
Jawohl.
So, da läuft was. Bewegen tut sich da auch was. Schön.
Ja, bei mir auch.
Und jetzt nochmal den Peak.
Jawohl, ich muss noch ganz kurz einpendeln. Ja, doch, sieht gut aus, okay.
Test.
Sollen wir beide mal klatschen oder so?
Ja, auf drei. Sag du mal.
Eins, zwei, drei. Sorry. Okay, also.
Also, auf drei oder auf vier?
Genau, also auf drei.
Eins,
zwei.
Ja, das war mehr oder weniger gleichzeitig.
Ja. Sehr gut.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast SF. Ich weiß gar nicht, wievielte Folge das ist. Ist auch eigentlich völlig egal. Viel interessanter ist das heutige Thema und der heutige Gast. Und das heutige Thema ist Reputation in der Wissenschaft, der gute Ruf und vor allem im digitalen Zeitalter, wie sich da verschiedene Mechanismen ändern und wie das überhaupt alles funktioniert. Und mein Gast, über den ich mich sehr freue, das ist Daniel Messner. Hallo Daniel.
Hallo.
Du bist gerade in Berlin, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, genau. Ich habe aus Wien ein Auslandsstipendium und bin dafür jetzt nach Berlin ans Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und an die TU gegangen und bin hier noch bis Ende Sommer, also bis Ende August.
Okay. Und du promovierst. Erzähl doch nochmal kurz dein Forschungsthema.
Ja, also ich mache gerade oder ich bin gerade im Abschließen von der Dissertation, die zum Thema Geschichte der Biometrie geht. Also da geht es um die Erfindung des Fingerabdruckverfahrens und um Erfindungen von Polizeitechniken zur Identifizierung von Individuen.
Wahrscheinlich Individuen, die eher nicht so einen guten Ruf danach haben, nachdem sie erfasst wurden, oder?
Ja, genau. Also es geht natürlich darum, Wiederholungstäter zu finden. Es geht darum, so Möglichkeiten, also es geht natürlich um, ja, wie soll man sagen, im groben Feld soziale Ordnung natürlich. Und das ist natürlich schon so ein Feld, wo es auch darum geht, was ist überhaupt Kriminalität, wie zeigt sich Kriminalität und wie kann man Kriminalität am besten bekämpfen. Also es geht natürlich schon aus einer sehr obrigkeitlichen Perspektive, die was die Quellen betrifft. Und das muss man natürlich ein bisschen einordnen und analysieren.
Okay, also ich glaube, ich habe auch mit dem Forschungsthema dann ein bisschen den Bogen überspannt. Ich glaube, eigentlich kriegst du viel mehr mit, was Reputation und deren Mechanismen angeht, bei deiner alltäglichen Arbeit mehr so auf einer Metaebene. Also du kennst andere Forscher, du weißt, wie das Wissenschaftssystem mehr oder weniger funktioniert und du bist selber Podcaster, insofern kennst du dich auch mit den neuen Medien aus und kannst auch so Vergleiche anstellen. Und da will ich eigentlich dann heute drauf hinaus, dass wir so ein bisschen zusammen ausarbeiten, was jetzt sich eigentlich, hat sich überhaupt was geändert in der Wissenschaft, wer bekannt ist, einen guten Ruf hat, welche Mechanismen spielen da eine Rolle. Genau, und da fangen wir vielleicht, wollte ich mal ja kurz nochmal erzählen auch. Und zwar gab es vor wenigen Wochen dazu auch einen Podcast beim ECO-Verband, bei dem ich lauschen durfte. Da ging es auch um Reputation, aber eher aus der Sicht von Wirtschaft und von Rechtsanwälten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und in der Wirtschaft ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Der gute Ruf einer Firma, der muss gewährleistet sein. Aber das hat vor allem Marketinggründe. Und genau, diese Diskussion fand ich ganz spannend, aber die hat auch so ein bisschen das eher in diese Richtung gelassen. Also in die Richtung, es geht um bessere Verkäufe und das muss man alles messen. Fangen wir mal so an, Daniel. Was muss ein Wissenschaftler eigentlich verkaufen? Was ist für ihn so Faktoren, die seinen Ruf ausmachen?
Ja, das setzt jetzt natürlich voraus, dass wir schon davon ausgehen, dass ein Wissenschaftler, so wie wir ihn verstehen, zu so einer Art Ich-AG wird, der seine Forschungsthemen mehr oder weniger verkauft. In der Hinsicht, also der sich sozusagen von einem Forschungsstipendium zum nächsten hangelt und jeweils die nächsten Stipendien bekommt, weil er eben schon sich einen guten Ruf erarbeitet hat über diese einzelnen Arbeiten, die er gemacht hat.
Okay, oder wir fangen mal an in dem klassischen System, ne? Weil ansonsten vermischen wir da auch Dinge. Ne? Das geht ja schon so in die Richtung, der Forscher muss auch selbst eine Marke sein. Also ähnlich wie das bei Richard Gutjahr diskutiert wird, der Journalist, der jetzt nicht nur Texte schreibt, sondern auch sich selbst über soziale Medien zur Marke aufbaut.
Genau.
Fangen wir mal nochmal ganz klassisch an. Also versetzen wir uns zurück in die Zeit des Elfenbeinturms, wo die Scientific Community noch schön untereinander sich kuschelig in den Universitäten austauschte, diskutierte, Konversationen führte, Diskurse sich veränderten. Also was waren da, lass uns mal so die Punkte ausarbeiten, die da wichtig waren.
Also ich würde sagen, der erste Punkt, der mal ganz zentral ist, der wichtig war, der immer noch heute wichtig ist, aber der wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt noch wichtiger war, ist die Frage der Betreuung. Also was man so als Doktor Vater, Doktor Mutter bezeichnet, das ist, glaube ich, mal so der erste Punkt, der zur Reputation ganz massiv beiträgt.
Das bedeutet aus der Sicht des Doktoranden, dass er einen namhaften Doktor Vater hat oder dass der Doktor Vater möglichst guten oder beides möglichst guten Nachwuchs, wissenschaftlichen Nachwuchs hervorbringt.
Ja, genau. Also ich würde sagen, auf der einen Seite, dass die Person selbst einen guten Ruf hat und gleichzeitig den Doktoranden oder Doktorandinnen auch eine Vernetzung ermöglicht innerhalb des Wissenschaftssystems. Also er oder sie ist die Person, die dich als Doktoranden einführt in das Wissenschaftssystem, die dir Sprechzeiten auf Konferenzen verschafft, die dich mit KollegInnen zusammenbringt und die einem so ein bisschen, die so ein bisschen Türöffner ist.
Genau, also der Doktorvater, ja, der die Netzwerke, der eigentlich vernetzt ist, aber dich dann sozusagen in diese Netzwerke reinbringt.
Genau.
Ja. Im Idealfall, ob das immer wirklich passiert, ist ja auch ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass der Doktorvater da Sympathien hat und umgekehrt, dass der Doktorand gewisse Strategien hat, die Sympathien zu erwerben. So, dann machen wir mal weiter. Welche Möglichkeiten hat jetzt zum Beispiel ein Doktorand, sich einen guten Ruf als Wissenschaftler zu erarbeiten?
Na, der nächste Punkt, würde ich sagen, sind, also es kommt davon, auf welcher Stufe wir jetzt sprechen. Wir reden wahrscheinlich über Doktoranden und Doktorandinnen. Oder würdest du nachher später erst ansetzen oder schon als Studierenden ansetzen?
Ja, das ist eine gute Frage, ob wir da irgendwie schon jetzt unterscheiden. Also das ist ja auch ein Prozess einerseits, ne? Also und der beginnt wahrscheinlich, der hat auch früher irgendwie, denke ich mal, später begonnen. Dass man sagt, also das erste Mal, dass ein Doktorand irgendwie öffentlich sichtbar wurde und überhaupt eine Art Ruf aufbauen konnte, jetzt also abgesehen vom Dabeisein beim Doktorvater bei irgendwelchen Konferenzen oder so, dass er aktiv sprechen durfte und für sich selbst einen Ruf aufbauen durfte, das war, glaube ich, erst nach der Promotion frühestens.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Also es heißt ja, oder man hat früher auch gesagt, man soll zum Publizieren beginnen nach Beendigung der Promotion.
Genau, also das war dann der erste Wurf und damit war man dann quasi auf dem Markt und dann konnte man sich ein Bild des Doktoranden machen, indem man seine Promotion liest und vielleicht die Rezensionen sich anschaut.
Genau, wo man vielleicht vorher aufgetreten ist, da kann ich aber nicht einschätzen, inwiefern solche Veranstaltungen auch früher schon gängig waren, aber sowas, was heute sehr häufig als Graduiertenkonferenz bezeichnet wird. Also wo Doktoranden und Doktorandinnen ihre Themen vorstellen.
Okay, also dass sie untereinander, ja, und ein bisschen Reputationsmanagement im kleineren Kreis fängt ja vielleicht auch schon im Studium an, dass man sich bewirbt auf eine Hilfskraftstelle, dass man relativ nah an der Forschung irgendwie mitarbeiten kann, dass es dann aber auch eher im kleineren geschlossenen Kreis, aber trotzdem auch wichtig, ne?
Die Stellen sind ganz wichtige, weil damit fängt es an, dass man Einblicke intern bekommt und auch gute Chancen hat, wenn man sich dazu entschließt, das Doktorat zu beginnen, auch eine Finanzierung zu finden. Also, weil man dann einfach merkt und erfährt, wo gibt es Fördermöglichkeiten.
Ja, genau. Fördermöglichkeiten, das ist ja auch so ein Punkt. Also ein Doktorand beispielsweise, der ein namhaftes Stipendium bekam, von einer namhaften Institution, glaube ich, das bringt auch Punkte auf der Reputationsliste oder brachte und bringt immer noch.
Ja, ich würde auch sagen, das ist einer der wichtigsten Punkte.
Was haben wir noch? Dass ähnlich auf der Ebene, sagen wir jetzt mal, der Professur oder des Lehrstuhls sind natürlich Drittmittel. Das ist aber, frage ich mich, ob das früher so wichtig war oder ob das heute viel wichtiger geworden ist. Also da habe ich selber natürlich nicht die Erfahrungen im Drittmittel einwerben, aber mir scheint es schon so, dass oft diskutiert wird, dass das heute immer wichtiger ist, dass immer mehr Konkurrenz entsteht um Drittmittel, weil die Grundausstattung immer schlechter wird. Also vielleicht war das früher gar nicht so ein wichtiger Faktor, Drittmittel zu haben. Sagen wir jetzt mal in der schönen, guten alten Zeit. Verklärt, mit ganz verklärtem Blick.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Bereich deutlich wichtiger wird, weil in dem Moment, wo du immer weniger Mittelbau hast an den Universitäten, steigt einfach der Bedarf an Drittmittelprojekten, um die Leute zu beschäftigen, die eben noch keine Professur haben, aber trotzdem wissenschaftlich arbeiten wollen. Mhm. Und davon gibt es eine ganze Menge.
Ja. Dann würde mir jetzt so als nächstes ich glaube schon fast als erstes, also worin zeigt sich wissenschaftliche Arbeit in den Publikationen? Und eine gute Publikation ist auf jeden Fall, also das wäre doch mein Ideal, dass da möglichst guter wissenschaftlicher Fortschritt erreicht wurde, der, sagen wir jetzt mal, gut lesbar ist. Oder was spielt da noch eine Rolle bei diesen ganzen Literaturfragen der Publikationen?
Also Publikationen würde ich sagen, wenn wir jetzt mal auf Ebene der Zeitschriften zuerst mal gehen, weil wir werden sicher dann auch nochmal über sowas wie eine Monographie sprechen müssen. Mhm. Wenn wir auf Zeitungen gehen, muss man sich überlegen, welche Sprache verwendet man? Ist es wichtig, sich in einem internationalen Kontext zu verorten oder ist es besser, sich vielleicht in einem nationalen Kontext zu verorten? Das hat sicher Auswirkungen auf Stellenausschreibungen, auf die man sich bewirbt. Der nächste Punkt ist, den man berücksichtigen muss, ist es eine Peer-Review-Zeitung? Ist es eine Open-Access-Zeitung? Ist es eine Zeitschrift, die keines von beiden ist, aber vielleicht einen sehr guten Ruf hat innerhalb einer gewissen Nische oder einer gewissen Szene? Das sind so mal drei Punkte, die ich denke, müsste man sich Gedanken machen, wenn man publiziert.
Also ich versuche wirklich mich nochmal so auf, ich weiß nicht, ob das jetzt ein verklärter Blick ist, auf die alten Zeiten, sagen wir jetzt mal in 70er oder 60er zurückzuschauen. Da gab es, glaube ich, noch keine Open Access Zeitschriften und die Diskussion noch nicht, aber bestimmt heute, und die Diskussion geht ja auch noch weiter, nicht nur Open Access Zeitschriften, sondern dass man es versucht, noch freier zu machen, ne? Thema Stichwort Blogs. Wo gar kein Verlag mehr dazwischen sein müsste und jeder publizieren kann. Aber bei der Reputation spielt auf jeden Fall der Zeitschriftenname mit eine Rolle. Ja? Also so Impact-Faktor wird damit berechnet. Egal, ob der eine Artikel gut oder nicht gut war, Hauptsache der Zeitschriftenname ist klanghaft, ist namhaft. Natürlich steht dahinter ja auch ein Bewertungsprozess durch Peer Review, dass man überhaupt erst in diese Zeitschrift gekommen ist. Aber also der Impact-Faktor allein wird nur an der Zeitschrift bemessen und nicht an dem einzelnen Artikel. Bei den Monographien, Da merkt man ja auch, dass es unterschiedliche Reputationsmechanismen in unterschiedlichen Fächern gibt, ne?
Ja, genau.
Ja, also ich würde jetzt so die Trennungslinie eher an Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften machen, jetzt so prototypisch. Naturwissenschaften, die eher in Richtung Journals gehen, und Geisteswissenschaften, und im Speziellen nehme ich jetzt mal die Historiker, das große Buch. Oder ist das zu pauschal?
Nee, würde ich sagen, ist immer noch so. Also das auf jeden Fall, wenn ich jetzt so als Historiker denke, ich will weiterhin eine akademische Laufbahn einschlagen, dann ist das Wichtigste, ein Buch als Monographie rauszubringen und am besten bei einem ja einigermaßen namhaften Verlag.
Ja.
Was ich noch sagen wollte, was glaube ich noch zu ergänzen wäre, was Open Access betrifft, das habe ich deshalb erwähnt, weil das die Frage betrifft, wie die Finanzierung dieses Papers aussieht. Ob man sich kümmern muss um so was wie einen Druckkostenzuschuss, wie das bei Monographien ja auch so häufig der Fall ist, oder ob man eingeladen wird, was zu schreiben, oder ob man sich dafür bewerben muss, was zu schreiben.
Ich würde sagen, zu dem ganzen Open Science-Themen kommen wir dann im zweiten Teil, wenn wir nochmal so genau anschauen, wie ist es im digitalen Zeitalter, wie verändern sich da Dinge. Also ich versuche nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt schon haben. Wir haben gesagt, Netzwerke spielen eine Rolle, besonders die Doktorvater- und Doktorand-Beziehung. Die Publikationen spielen eine wichtige Rolle, vor allem Verlagsname oder Zeitschriftenname. In den Fächern dann ein bisschen unterschiedlich. Das Einwerben von Drittmitteln spielte noch nicht so die große Rolle, ist aber natürlich auch ein Punkt, glaube ich, gewesen. Konferenzen hat man angesprochen, ne? Dass man bei Konferenzen sichtbar wurde und vorgetragen hat, eingeladen wurde. So, dann fällt dir noch was ein, was sozusagen in der schönen, guten alten Zeit wichtig war?
Nee, ich würde sagen, das sind mal die wichtigsten Themen auf jeden Fall.
So, und dann, ich habe auch noch, was spielte keine Rolle? Spielte eine Rolle, ob es eine gute Lehre gab? Oder das hast du am Anfang kurz angesprochen, ne?
Ja, also was natürlich schon eine Rolle spielt, ist, von welcher Universität man kommt.
Ah, und Universitätsname, okay.
Genau, welchen Ruf der Studiengang hat, von dem man kommt.
Ja, definitiv. Also da erinnere ich mich auch noch gut dran, Professor XY von der Universität so und so. Also das kennt man ja auch heute noch, ne? Wenn diese amerikanischen Yale, da klingelt das Ohr, Harvard, da klingelt die Kasse. Also da weiß man sofort Bescheid, was man von dem Wissenschaftler zu halten hat. Egal, ob der da, was der da gemacht hat, ne? Das ist schon fast.
Genau.
Die Institution spricht einfach für sich. Die hat so eine Ausstrahlungskraft und so ein gutes Image.
Genau, und so ein bisschen ist es auch an den, also so ein bisschen ist es eigentlich immer noch, also wenn man so bestimmte Fächerkombinationen hat, dann haben manche Unis einfach einen besseren Ruf als andere.
Ja. Nochmal zurück zur Lehre. Spielte die so eine große Rolle, dass das ein guter, ja, dass die Studenten zufrieden waren? Spielt das? Ich kann es irgendwie schlecht einschätzen, ob das damals wichtiger war als heute. Aber irgendwie.
Ja, fällt mir jetzt auch schwer einzuschätzen, ob das damals wichtiger war. Also heutzutage würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Faktor.
Du, bei dir raschelt irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, meine ich zumindest.
Immer noch?
Ja. Vielleicht ist es. Ach so, vielleicht höre ich dich über dein Laptop-Mikro und das raschelt am Laptop oder so. Egal.
Das kann sein. Aber warte mal, ich versuche mich mal hier noch mal frei zu machen. So, jetzt dürfte es nichts mehr rascheln.
Ja, immer noch ein bisschen. Ist aber egal, wir machen mal einfach weiter. Oder ist das bei mir? Nö. Nee. Okay, also bei Lehre sind wir uns nicht ganz schlüssig. Wer da eine Meinung zu hat, darf das ja gerne im Kommentarfeld mal hinzusagen, ob sich da was geändert hat. Vielleicht könnte man auch so Bewertungsportale mal nachher besprechen. Ne? Da gibt es ja auch irgendwie myprof.de und sowas. Da spielt Lehre ja auch wieder eine Rolle und da haben ja auch manche Professoren Angst vor, dass sie da bewertet werden. Ansonsten, wie ist denn das früher gelaufen? Da haben die Studenten untereinander gesprochen, ob das ein guter Kurs war oder nicht. Und vor allem, sie konnten mit den Füßen abstimmen, dass sie einfach ja nicht in den Kurs gegangen sind, der gut war. Und ich denke schon, dass jemand, der irgendwie den Hörsaal rappelvoll bekommen hatte, auch einen besseren Ruf hatte.
Ja, was es vor allen Dingen früher gab, also das ist auch was ich noch kenne, sind kommentierte Vorlesungsverzeichnisse, die von der Fachschaft herausgegeben wurden. Mhm. Das heißt, dort wurden auch jeweils die Lehrenden auch mal kurz beschrieben und es wurde auch die vergangenen Lehrveranstaltungen so ein bisschen bewertet. Also das war immer so ein ganz guter Gradmesser dafür, wenn man sich nicht auskannte, zum Beispiel neu an die Uni kam, mal einzuschätzen, was gibt es denn da für Lehrende und wie sind die so drauf?
Ja. Noch ein Punkt, der mir einfällt, der, glaube ich, damals nicht so wichtig war. Auch da bin ich mir nicht ganz unsicher. Wie sieht es aus mit dem Thema Öffentlichkeit? Also mir scheint es eher so, dass es wichtig war, einen guten Ruf innerhalb der Scientific Community zu haben. Ob man jetzt irgendwie als Fernsehprofessor auftritt, das war sogar eher von Nachteil. Also vielleicht gibt es da so einen gewissen Grad, wenn man ab und zu mal als Experte zwei Sätze sagt, dann ist es gut. Aber wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwie im Fernsehen zu sehen ist und zu jedem seinen Senf gibt, dann eher nicht. Aber Öffentlichkeit spielte nicht so eine Rolle, ob jemand wirklich, ja, regelmäßig Radiointerviews gibt, Fernsehinterviews.
Ja. Also würde ich auch sagen, aber da könnte man vielleicht sogar auch noch fragen, ob sich das überhaupt geändert hat. Also ob es nicht innerhalb des Akademischen auch eine Skepsis gegenüber Leuten gibt, die zu stark nach außen arbeiten. Mhm. Aber das ist auch eine Frage, die kannst du dann vielleicht auch später noch beantworten.
Die beantworte ich dann in 30 Jahren. Wenn ich darauf zurückblicke, was das Ergebnis dieser Experimente hier ist. Ja, oder du selber.
Ja.
Kannst dich auch an die eigene Nase mal fassen hier.
Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Vorteil ist, sehr stark nach außen zu treten. Ich mache das vor allen Dingen, weil ich einfach auch ein gewisses Sendungsbewusstsein habe. Aber und es beeindruckt manchmal intern Leute, wenn sie sehen, was man denn überhaupt so machen kann überhaupt, also mit Blogs, mit Podcasts und dass man einfach die teilweise unterschätzen, was für Reichweiten man so erreichen kann mit so einfachen Mitteln. Aber ob es dann jetzt, wenn du jetzt dich bewirbst für ein Stipendium, ob das dann wirklich ausschlaggebend ist, dass du gute Öffentlichkeitsarbeit machen kannst, bin ich mir nicht sicher.
Okay, also erstmal würde ich sagen, ich glaube, diesen Elfenbeinturm, den haben wir uns jetzt genau angeschaut, wie man da hochkam und sich da gemütlich einnisten konnte. Ich muss dich aber trotzdem nochmal unterbrechen, weil es immer noch irgendwie raschelt, als würde irgendwas an dem Mikro entlang streichen. Vielleicht hast du ein Laptop-Mikro oder sowas? Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin eigentlich auf dem Laptop-Mikro. Es kann sein, dass ich mich bewege oder so. Oder dass es vielleicht von draußen kommt, dass...
Jetzt ist es weniger, definitiv.
Jetzt ist es weniger?
Ja.
Okay. Aber also, ist es nicht weg?
Doch, fast.
Okay.
Sprich nochmal.
Ja. Es ist jetzt weg?
Also zum Hintergrund, Daniel sitzt in Berlin, während ich in Bonn sitze. Jeder nimmt jetzt an seinem Rechner einfach die eigene Tonspur auf und dann nachher werfen wir das übereinander und hoffen jetzt, dass alles klappt. Wir hatten ja auch schon mal Versuche bei der Republika ein Interview miteinander zu machen. Was dann leider nicht geklappt hat, aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich glaube, GarageBand hat nicht länger als 254 Takte oder sowas aufgenommen und dann mittendrin abgebrochen, ohne dass wir es gemerkt hätten. Und wir haben dann munter weiter geplaudert. Leider gab es dann nichts von der Republika. Aber das führt ja, glaube ich, genau ins Thema. Republika ist die große... Oh, jetzt ist es wieder ganz schlimm, Daniel. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Geh so weit weg vom Rechner, wie es geht.
Okay.
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, was du da machst.
Ja, ich weiß echt nicht, was das Geräusch erzeugen könnte.
Na gut, ich werde jetzt einfach nichts mehr sagen. Wenn es drin ist, ist es jetzt drin. Dieses Internet. Es kratzt und es funktioniert nicht so richtig. So, und jetzt sind wir aber im digitalen Wandel angekommen, sage ich ja. Jetzt mal. Und das ist vor allem, würde ich sagen, ein Medienwandel, der sich da auf die Wissenschaft auswirkt. Du hast es eben schon angesprochen, plötzlich kann jeder bloggen, plötzlich kann jeder einen Podcast aufnehmen, der irgendwie ein Mikro oder ein Smartphone hat. Jeder kann twittern und sich mit dem vernetzen, den er interessant findet, selbst bei einer Konferenz sein, wo er gar nicht persönlich anwesend ist, sondern was er einfach über Twitter verfolgt, über die Kurznachrichten, die da in die Welt gesendet werden aus der Konferenz, kann den Leuten, die da vor Ort sind, folgen und irgendwie so Netzwerke aufbauen, auch ohne, dass da irgendjemand erstmal jemand anderen vorstellen müsste, der einen Namen hat. Ja, da verändert sich ziemlich viel, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also zumindest wirkt das so aus unserer Sicht. Ob sich viel bei den Entscheidungsträgern ändert, weiß ich nicht.
Sollte sich. Die sollten diesen Podcast hören und dann nochmal drüber nachdenken, was sich da verändert und ob das nicht sogar zu ihrem Vorteil ist. Vielleicht gucken wir uns dann auch nochmal so verschiedene Gruppen an, wie wir denken, dass das heute funktioniert. Ne? Jetzt sind wir auch schnell in einem Bereich, wo es von Idealismus so ein bisschen geprägt ist, wo man sich wünschen würde, dass es anders wäre, wo man immer noch die Ausläufer der Vergangenheit spürt und auch manchmal so Entscheidungsprozesse da sind. Ne? Blogge ich jetzt oder lasse ich es lieber und bleibe in dem bestehenden System und versuche da die Reputation mit zu erwerben? Oder fahre ich sogar eine ganz krasse Strategie und blogge nur noch und mache gar keinen Zeitschriftenartikel? Und mit solchen Entscheidungen sind, glaube ich, viele Doktoranden konfrontiert. Und auch, denke ich mal, auch die Geldgeber fragen sich das. Sollen wir ein Projekt fördern, wo die Zeit dafür ausgeben, soziale Medien zu nutzen und irgendwie, oder lassen wir das?
Ja, also würde ich auch sagen, dass man, aber also was man auf jeden Fall aber sehen kann, würde ich sagen, ist in den letzten Jahren, es gibt kaum noch ein größeres Projekt, das keine eigene Webseite hat und nicht auch versucht, so ein bisschen auch selbstständig eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten mit diesem Projekt. Also sei es irgendwie über Blogs, über Twitter oder über irgendwie eine eigenständige Publikationsform, die darüber hin, also die über die üblichen Kanäle hinausgeht. Also die üblichen Kanäle meine ich jetzt die Presseabteilung der Uni beziehungsweise die wissenschaftsjournalistischen Tätigkeiten oder Berichte.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen?
Also na, insofern denke ich, gibt es da schon ein so ein bisschen ein Umdenken in dem Sinne, dass WissenschaftlerInnen erkennen, dass sie auch selbst Teil dieser Medienöffentlichkeit sein sollten und nicht nur ihre eigene Forschungsarbeit im Elfenbeinturm weitertreiben.
Genau. Also eigentlich, dadurch, dass es ein Medienwandel ist, müssen wir auch nochmal so ein bisschen gucken, welche Medien sind jetzt dazugekommen. Klar, soziale Medien. Und ich sehe auch so ein bisschen, dass quasi, also vielleicht ist das auch total verkürzt, aber ich habe den Eindruck, dass es da so drei Stufen gab. Einerseits, dass Wissenschaftskommunikation unter Wissenschaftlern lief untereinander, ne? Das kleine geschlossene Netzwerk und dass jetzt die Außenwirkung überhaupt gar nicht so interessant war. Dann irgendwann gab es so eine Phase, wo auch Wissenschaftskommunikatoren auf den Plan kamen, die dann sagten, ja, sie müssen auch mit den Medien manchmal reden und das ist doch vielleicht auch ganz gut, wenn sie mal ein Fernsehinterview geben. Und die Wissenschaftler sagen dann, ja, das ist mir aber alles zu unwissenschaftlich, ich muss dann so ein Statement abgeben und das stimmt alles gar nicht, das ist alles viel komplexer. Die stellen das alles verkürzt dar, die Journalisten, oder sogar falsch dar. So, zweite Phase, ne? Diese Kämpfe zwischen Wissenschaftskommunikation und zu versuchen, die in die klassischen Medien zu bekommen, die Wissenschaft. Und jetzt heute die Situation, soziale Medien, so jeder kann sie nutzen, kann sie zu jedem Zweck und seine Meinung, aber auch vielleicht seine Forschungsergebnisse loswerden. Und plötzlich bewegt man sich in einem Feld, wo ja die Kakophonie der Stimmen ja, jeder kann irgendwie twittern und jeder kann da so einen Blogpost raushauen. Und wie filtert man das und wie erkennt man denn, was da was wert ist und was nicht? Das ist ja, glaube ich, dann auch so die Frage der Reputation in diesen neuen Medien. Das war jetzt so die dritte Stufe, neue Medien.
Ja, würdest du sagen, ich meine, hat sich Stufe 2 und Stufe 3 schon abgelöst oder leben wir eher noch so in der großen Übergangsphase zwischen Phase 2 und Phase 3?
Also nach dem großen Sommer der Wissenschaftskommunikation im letzten Jahr, da durfte ich im Herrenhäuser Schloss bei einer Konferenz der Volkswagen Stiftung dabei sein. Du hast ja auch mal die Ehre, als Science Reporter da dabei zu sein.
Ja.
Da schien es mir so, dass es wirklich gerade Übergang Phase 2 zu Phase 3 ist. Ne? Viele sind noch irgendwie so, lecken noch die Wunden quasi ihres Wissenschaftskommunikatoren-Daseins und merken schon irgendwie, puh, Journalismus bricht weg, die Qualität lässt vielleicht nach und fragen sich, wie das alles zustande kommt, haben dann aber irgendwie im Thema soziale Medien und Interaktionsgruppen, dass manche Dinge einfach anders funktionieren in den sozialen Medien, so einen blinden Fleck. Und andere sind da natürlich irgendwie schon voraus und haben das irgendwie total natürlich akzeptiert, ne? Machen das jeden Tag, versuchen da immer das neueste Tool auszuprobieren, um das irgendwie einzusetzen. Und dazwischen dann so ein Verständnis zu schaffen, ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Und das ist so mein Eindruck von der Situation in der Wissenschaftskommunikation. Aber es gab auch große Diskussionen darum, super viele Blogartikel und Zeitungsartikel und Statements hier und Statements da und irgendwelche großen Forschungsprojekte auch zu dem Thema, die auch richtig Geld gekostet haben mit vielen Befragungen. Also das ist jetzt alles nur total verkürzt und nur eine Meinung, aber eine, glaube ich, eine, eine, die sich an diesem, ja, die schon irgendwie mitgelesen hat.
Ja.
Kommunikation. Was haben wir noch? Versuchen wir nochmal wieder zurück zum Thema Reputation zu kommen und heute, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren? Nö, ne?
Nee, also wir wären jetzt beim nächsten Punkt, der zur Reputation passt.
Genau. Wir haben jetzt einmal so die neuen Ausgangsbedingungen quasi beschrieben. Ne? Das war ja eigentlich so der Punkt, digitaler Wandel. So, und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter. Und am liebsten wäre es mir, wenn wir nicht nur die Jetztzeit analysieren, weil ja jetzt gerade irgendwie so Zeiten sind, wo man es nicht genau weiß, sondern vielleicht auch schon mal zwei Schritte weiterdenkt. Ne? Also ich meine, unsere Position ist relativ klar, würde ich sagen. Wir bloggen, wir twittern, wir podcasten. Also würde ich schon sagen, dass wir auch versuchen, damit ja Wissenschaft zu betreiben mit diesen neuen Medien.
Ja, vielleicht ist es einfach nur Verzweiflung.
Ja, und niemand wird es hören. Wer soll denn all diese Zeit aufwenden, sich hier diesen Palaver anzuhören, diese Meinungen?
Richtig.
Ja.
Nee, klar, also ich denke.
Nee, aber ich würde auch sagen, so, was ist gut für die Wissenschaft im Ideal? Ja, wie?
Ja.
Ich gehe davon aus, da bin ich Idealist, sage ich jetzt mal. Beim guten Ruf geht es nicht darum, irgendwie nur ein Image aufzubauen und die Leute kaufen es und was das Produkt kann oder nicht kann, ist am Ende total egal, sondern die Systeme sollen so funktionieren, dass in Anführungszeichen die beste Forschung am sichtbarsten wird und dafür die Credits kommen. Das ist so meine Idealvorstellung. Und nicht, weil jemand twittert und besonders viele Follower hat, dass er deswegen allein schon als angesehenerer Wissenschaftler gilt. So meine ich das nicht.
Ja, nee, klar. Also würde ich auch sagen, am Ende ist es natürlich trotzdem auch eine Qualitätsfrage und nicht nur eine der Quantität. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ist die wir noch klären oder die, für die wir beide auch so ein bisschen stehen, ist ja, dass wir sagen, sich selbst auch um eine Art Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern, ist per se auch was Positives oder bringt auch was Positives für die eigene Reputation. Ich war vor kurzem auf einer auf einer Tagung, wo es zum Thema Bloggen in den Geschichtswissenschaften ging.
Ja.
Und da gab es schon Stimmen von Leuten, die gesagt haben, naja, so als Doktorand oder als Doktorandin würde ich jetzt eigentlich nicht bloggen, weil da werden dir ja nur die Themen weggeforscht. Also das sollten dann erst die Leute machen, die dann auch schon ihren mit beiden Beinen in der Wissenschaft stehen.
Also da kommt wieder dieses erprobte Modell, erstmal quasi im geschützten Raum bleiben, ja, nur im Dialog mit dem Doktorvater und am Institut ein bisschen. Und die große Öffentlichkeit, die bekommt man erst später, wenn man sozusagen seine Meriten verdient hat.
Genau, weil man sich natürlich auch ein bisschen angreifbar macht. Also weil man ja noch intern noch nicht diesen oder ja, man hat noch nicht diese Reputation, aber man geht trotzdem mit seinen Themen schon nach außen.
Genau, also du hast ja auch gerade dieses Vorurteil nochmal gebracht, was man oder was ich auch regelmäßig höre, dass wenn man als Doktorand schon sehr früh sein Thema irgendwie beschreibt, dass andere diese Idee klauen können. Ja. Und schon allein die Sorge, also erstmal ruft das mittlerweile bei mir immer so Kopfschütteln hervor, weil ich denke so, man kann da gut drüber nachdenken, aber eigentlich verpasst man gerade so die große Chance, dass man nämlich die Idee selber klaut, indem man sie als erstes publiziert. Und ja. Da geht es so an der Realität vorbei. Ich meine, das Beispiel Nachkriegskinderprojekt ist ja, daran kann man es sehr gut sehen. Was mich selbst überrascht hat, okay, jetzt kann niemand diese Idee so einfach klauen, weil die Akten, die liegen in Bonn und da gibt es jetzt nicht viel, was ein anderer genau mit diesem Datensatz machen kann. Deswegen habe ich auch eine gewisse Selbstsicherheit, dass diese Idee nicht geklaut wird. Aber de facto ist es trotzdem so, dass das Thema irgendwie stärker mit meinem Namen verbunden wird, weil ich darüber gebloggt habe und mit der Suche als Projekt aufgetreten bin. Weniger die Professoren, die ja auch zu dem Projekt gehören und auch die anderen Mitarbeiter, die da am Institut wuseln und sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist schon manchmal ein bisschen gruselig, dann zu merken, das ist doch ihr Projekt. Und ich denke so, nein, ich bin nur Doktorand und ich versuche das Projekt ein bisschen voranzubringen und sichtbar zu machen. Aber das wird dann mit mir identifiziert. Insofern, an dem Beispiel kann ich, glaube ich, sehr gut so dieses Kopfschütteln auch begründen. Einfach, weil ich denke so, nein, es ist genau umgekehrt. Da wird nicht die Idee geklaut, sondern derjenige, der zuerst sichtbar wird mit dem Thema, der setzt sein Fähnchen ganz deutlich, der hat bei seinem Blog einen Datumsstempel daneben und dann ist klar, 2013 hat das Thema der und der bearbeitet.
Ja, genau. Das ist dieser Punkt, ein Thema besetzen können. Und in dem Moment, wo du damit in die Öffentlichkeit gehst und bloggst darüber, hast du das Thema einfach besetzt. Und jede Google-Suche wird einfach deinen Namen neben Nachkriegskindern zuerst mal auftauchen sehen. Und damit wird das Thema mit dir assoziiert, ganz klar.
So, und jetzt aber besetzen, das klingt wieder so imperialistisch und so marketingmäßig und so. Ja. Und jetzt kommen ja auch wieder diese ganzen Themen Open Science, was da eigentlich die Potenziale sind, auch durch die sozialen Netze. Das eine ist so, ja, ich bin jetzt super sichtbar geworden mit dem Thema. Das andere ist natürlich, welche Vernetzungspotenziale da bestehen. Das heißt ja nicht, dass nicht jemand anderes auch dieses Thema nehmen kann. Dadurch, Ideenklau heißt ja irgendwie so, als wären Ideen eine begrenzte Ressource und irgendwann ist alles zu Ende geforscht und dann haben wir nur noch zwei kleine Forschungsthemen und nein! Der andere hat mein letztes Forschungsthema genommen und jetzt sitze ich da in der Ecke und ich muss irgendwie, kann nicht mehr forschen. Das ist so absurd auch, Ideenklau. Wenn man mit offenen Karten, okay, nicht jeder spielt fair, gebe ich auch gerne zu. Sich mit fremden Federn schmücken kann auch passieren, aber es ist so viel schwerer, wenn ich zuerst publiziere und diese Netzwerkeffekte nutze und kooperiere. Und wenn ich jemand anderen sehe, der schreibt zu den Nachkriegskindern, denke ich, toll, da ist noch jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem will ich mich vernetzen und austauschen und vielleicht können wir irgendwie zusammenarbeiten bei dem Thema.
Genau, also ich würde auch sagen, das ist der Gedanke ist so ein bisschen absurd, weil man geht zwar davon aus, man kann ein Thema nur auf eine Art beforschen, aber alle, die zu dem gleichen Thema arbeiten, haben andere Fragestellungen, haben vielleicht andere Quellen. Also jede Arbeit ist einfach anders. Und ich dachte mir auch immer, ich freue mich eigentlich, wenn jemand noch zur Biometrie arbeitet, weil dann habe ich jemanden, mit dem ich mich austauschen kann.
Ja.
Und davon auszugehen, dass diese Person dieselbe Arbeit schreibt wie ich, es wird einfach nicht passieren. Also ist diese Angst eigentlich völlig unbegründet, ja.
Ja gut, was schon passieren kann, ist, wenn du jetzt einen besonders kreativen Zugang zu dem Thema hast. Also ich versuche jetzt mal doch ein bisschen diese Aussage zu gucken, ob die wirklich einen Grund hat, ne? Also, dass du einen besonders kreativen Zugang hast, dass du jetzt sagst Biometrie und ich bringe noch ein anderes Thema rein und eine besondere Methode, die noch keiner verwendet hat. So. Also, oder anderes Beispiel, wo es vielleicht noch deutlicher wird als jetzt in den Geisteswissenschaften, wo ja eh irgendwie nie so richtig gesagt werden kann, so, jetzt ist das Forschungsergebnis erreicht. Ne? Man kann ja immer noch weiter diskutieren und kritisieren und neue Begriffe verwenden. Nehmen wir mal die Naturwissenschaften, wo es noch viel kompetitiver ist. Da ist eine Formel, die muss irgendwie gelöst werden und so, der Erste, der das Fähnchen hebt und sagt, ich habe die Formel gelöst, das ist der, der doch den Ruhm abkriegt und nicht der Zweite.
Ja gut, nur funktionieren die Geisteswissenschaften nicht so.
Okay. Aber wird das denn heißen, dass irgendwie, dass man bei den Naturwissenschaften dann viel vorsichtiger sein muss? Also, dass es in den Fächern dann doch gilt?
Kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es bei denen ja auch nicht so einfach läuft mit hier ist Fähnchen und dann irgendwie Hand heben und dann ist man Erster, sondern dort ist es ja auch ein Prozess des Zusammenarbeitens, um überhaupt die Forschung so weit bringen zu können.
Ja also gut, aber du hast ein Teilchenbeschleuniger in, was weiß ich, Australien stehen, dann steht ein Teilchenbeschleuniger in Deutschland und dann steht ein Teilchenbeschleuniger in den USA. Die haben Schweinegeld gekostet, die machen ähnliche Experimente und zack, der das erste Mal das trifft, der kriegt die ganze Reputation, der kriegt Geld für den größeren Teilchenbeschleuniger, mit dem er mehr machen kann. Der kriegt die ganzen Credit als Wissenschaftler, kann sein Forschungsteam aufbauen und der denkt sich dann so, ja, toll, haben die meine Idee geklaut.
Klar, also kann ich mir gut vorstellen, dass es auch passiert. Ich meine, andererseits ist aber wahrscheinlich der Austausch zwischen den Personen, die an diesen Teilchenbeschleunigern arbeiten, auch so unheimlich groß, dass die sich ja wahrscheinlich alle kennen und auch zusammenarbeiten. Ja, aber ich kann da also, die Konkurrenzsituation
schwer einsetzen. Das ist schön, dass du sagst zusammenarbeiten. Darum geht es ja auch irgendwie so, ne? In was für eine Wissenschaft wollen wir? Eine, die ein bisschen kompetitiv oder die kompetitiv ist, wo es darum geht, Erster zu sein und dann kriegst du den Ruhm? Oder entwickelt sich Wissenschaft immer mehr in etwas, wo es um Kooperation geht und wo derjenige, der mit möglichst vielen Leuten zusammenarbeitet, die besseren Ergebnisse erreicht? Und also mein Bauchgefühl sagt mir, dass der kooperative Weg durch soziale Medien viel leichter geworden ist und dass man dann auch diesen Weg gehen muss und dafür dann auch ja, Einblick geben muss und vielleicht zuerst publizieren, früher Ergebnisse publizieren und wenn jemand darauf aufbaut, hoffen, dass er auch ehrlich genug ist zu sagen, darauf habe ich aufgebaut. Also das bleibt ja unbenommen, dass man gute wissenschaftliche Praktiken macht, ja, und sagt irgendwie, das habe ich in dem Artikel gelesen und dann bekam ich die Idee.
Es könnte dann aber natürlich auch andersrum sein, dass die sozialen Medien eher noch so dieses Kompetitive befördern, weil ich muss mich jetzt, wenn ich zu einem ähnlichen Thema arbeite, mit dir auf in den sozialen Medien matchen, dass ich auch sichtbarer bin als du.
Aber auch da, glaube ich, wenn man kooperiert und sich gegenseitig den Ball hin und her spielt, haben beide gewonnen. Wie das jetzt hier gerade passiert.
Würde ich auch sagen, ja, klar. Aber wenn es dann um diese eine Stelle geht, um die euch beide dann bewerbt.
Ich freue mich schon, wenn wir uns endlich mal auf eine Stelle bewerben. Damit wir diese Frage auch beantworten können, schreiben wir danach einen Blogartikel, wie es ausgegangen ist.
Ja, warte mal, du hast fast 1000 Twitter-Follower mehr. Ich glaube, ich habe da, da habe ich keine Chance.
Okay, also wir sind bei den Zahlen.
Ja, genau. Am Ende muss das natürlich auch in irgendeiner Weise quantifiziert werden.
Ich finde das so lustig, ne? Es gibt ja auch Leute, die haben irgendwie 20.000 Follower, aber einfach, weil die irgendwie jedem zurückfolgen, der irgendwie ihnen über den Weg läuft und auch aktiv irgendwie allen möglichen Bullshit-Accounts folgen. Naja, egal. Also auch diese Zahlen können lügen.
Klar, ja,
nur weil ich 1.400 Follower habe, heißt das nichts.
Oh, da hast du 1.000 mehr.
Ja, mittlerweile, es geht auf die 1.500 zu. Du hast natürlich viel mehr Hörer, ja, und Podcasten ist, das geht ins Ohr, das geht ins Herz. Und also, ja, ist jetzt auch langsam gut mit unserem gegenseitigen Hochloben, aber ich erinnere mich noch sehr gut, wie du bei der Republika rumliefst und dann Leute kamen, die sagen, ich höre deinen Podcast, ich finde das toll, etc. Also das fand ich ja auch ganz lustig. Insofern gräme dich nicht über die paar Follower weniger bei Twitter. Die Leute haben dich dafür im Ohr.
Alles über 1.000 ist ja, also ist ja völlig beliebig.
Ja, wie soll ich auch mit den ganzen Leuten noch reden? Ja, die schreiben eben Kommentare und dann muss ich darauf antworten und wann soll ich denn noch forschen hier?
Ja, eben.
Ich sitze den ganzen Tag nur noch im Podcast und twittere.
Ja, richtig.
Ja, und also das sind Punkte, darüber müsste man auch mal ernsthaft diskutieren. Machen wir doch jetzt einfach, oder?
Nee, klar, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil das kostet natürlich auch Zeit. Also ich meine, die sozialen Medien zu pflegen ist jetzt nichts, was man mal nebenbei macht. Wenn man so einen Kanal benutzt, dann muss man ihn auch bespielen.
Ja, es kostet Zeit, aber bringt es denn nicht auch was, zum Beispiel Reputation?
Ich würde schon sagen.
Ja, aber bei wem? Nicht bei den Leuten, die entscheidend sind, vielleicht. Oder noch nicht.
Ich weiß nicht, wie erlebst du das zum Beispiel bei den Nachkriegskindern? Hast du das Gefühl, dass die Professoren das gut finden, dass das Thema dadurch durch dich in der Öffentlichkeit sichtbarer ist? Ja. Oder hast du das Gefühl, sie sind eher skeptisch?
Also eigentlich ist es ja immer viel schöner, auf so einer Metaebene allgemein zu reden, ne? Und dann muss man nicht selber so auf ein Beispiel oder ganz subjektiv reden. Aber das ist ja auch das Schöne an den sozialen Medien, dass man es tun kann und es auch erlaubt ist, mal einfach ein konkretes Beispiel zu beschreiben. Also sagen wir jetzt mal Nachkriegskinder. Klar, irgendwann einen Blog eingerichtet, ein bisschen getwittert, dann meine ersten 20 Follower oder sowas gehabt. Das war ja alles schon ganz nett am Anfang. Was aber einen richtig krassen Schub gegeben hat, das war das Crowdfunding zu starten, weil ich da irgendwie einen Anlass gegeben habe, über das Projekt zu sprechen und auch zu einer Handlung aufzufordern, nämlich mir Geld zu geben dafür. Und 3 Monate habe ich ja wirklich die Trommel gerührt ohne Ende und wirklich Marketing für das Projekt gemacht. Und Öffentlichkeitsarbeit ohne Ende. Also alle klassischen Kanäle und dann irgendwann habe ich kapiert, alle sozialen Medien, für mich klassische Kanäle, erstmal nur die sozialen Medien bedient und dann irgendwann gemerkt, okay, die klassischen Medien haben doch eine andere Reichweite und dann brauche ich mehr Öffentlichkeit und dann hat es ja am Ende auch geklappt. Am Anfang waren die Professoren recht skeptisch. Also Crowdfunding, der Begriff sagte erstmal gar nichts. Und aber als ich dann sagte, so, ich habe jetzt Geld und ich mache jetzt ein Jahr weiter, dann war ganz klar, was das ist. Aber das hat jetzt keinen besonderen Eindruck oder so hinterlassen, weil es immer noch so was Komisches aus dem Internet ist, was noch nicht so ganz klar ist, was da der Plan ist. Und das ist, ja, wird auch, ich würde nicht sagen, als Zeitverschwendung gesehen, aber so das große Ziel, und das wäre ja für mich eben Crowdsourcing zu machen und dafür braucht man erstmal eine Community, die man aufgebaut hat, damit man so ein großes Projekt transkribieren kann. Das wurde nicht so gesehen. Ein zweiter Punkt, und jetzt labere ich aber schon wieder zu lang, ist, dass ich auch gemerkt habe, dass Förderorganisationen das sehr interessant finden. Das war mir vorher als Doktorand überhaupt gar nicht so bewusst oder als Student gar nicht, dass auch die Förderorganisationen ein Interesse daran haben, dass ihr Name, ihr Logo, dass sie sichtbar werden mit dem, was sie da tun und wofür sie ihr Geld einsetzen. Und das ist natürlich, also ich schmunzel jetzt so ein bisschen, aber kann man ja eigentlich auch drauf kommen, dass die das interessiert, ne? Die stecken da viel Geld rein, die wollen auch, dass dann BMBF-Logo da schön ist und DFG genannt wird, DFG-Forschungsprojekt und so. Die haben ja auch einen Ruf, die Institutionen, und den bauen sie ja dadurch auf, dass sie tolle Projekte fördern. Ne? Und da spielen sich die Bälle hin und her. Und ich glaube, so langsam kommen die Förderorganisationen auch auf den Trichter, dass soziale Medien interessant sind, dass da Wissenstransfer stattfindet. Das sind ja oft Steuergelder, die da ausgegeben werden. Also reicht es nicht, in dem Elfenbeinturm zu bleiben, sondern das muss auch irgendwie raus. Das muss open sein, das Open Access, Open Science am besten, dass man es auch nachvollziehen kann, dass es eine gute Wissenschaft ist. So, das ist jetzt so mein Eindruck. Jetzt am konkreten Projekt. Was aber jetzt auch der Fall ist, ist, dass ja, die alten Systeme immer noch fortbestehen. Ich kann jetzt nicht irgendwie zum BMBF gehen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie ein Projekt starten mit 6 Doktoranden und ich bin einer davon, sondern das muss immer noch einer der Professoren tun. Dafür müssen entsprechende Ausschreibungen da sein. Und ich glaube schon, dass 1-2 Leute ja mich da schon kennen und das Projekt auch kennen. Aber ob das jetzt hilft, ist eine andere Frage.
Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Also zu sagen, dass die Fördergeber natürlich ein Interesse daran haben, auch sichtbar aufzuscheinen. Und dass in dem Moment, wo sie wissen, wenn jetzt du zum Beispiel beteiligt bist, dass damit automatisch auch so eine gewisse Sichtbarkeit verbunden ist, ist auf jeden Fall, denke ich, ein Punkt, der positiv hervorsticht.
Ich will aber auch nochmal bei dir so ein bisschen nachhören, ne? Also ich weiß, dass du das Podcasten auch so ein bisschen genutzt hast, um mit Leuten in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Welche Rolle spielt das denn? Jetzt mal so Karten auf den Tisch.
Also ein ganz wichtiger Punkt. Bei mir muss man halt noch dazu sagen, es ist eigentlich eine sehr absurde Situation. Ich bin jetzt gerade im Abschluss meiner Dissertation, habe schon irgendwie ziemlich viel gepodcastet, glaube ich, schon 5 oder 6 Zeitschriftenbeiträge geschrieben zu meinem Dissertationsthema, das noch, wo ich die Dissertation noch gar nicht abgeschlossen habe. Und habe mir eine relativ große Öffentlichkeit erschlossen durch diese Tätigkeiten, aber ohne, dass ich das ja schon durch die. Also ich mache eigentlich Dinge, die ich eigentlich in meiner Situation gar nicht tun sollte in der Form.
Also du solltest eigentlich jetzt nicht in diesem Podcast sitzen, sondern fleißig deine Literatur lesen und deine Promotion beenden.
Genau, richtig. Und ich sollte ja auch noch keine irgendwie 1000 Aufsätze veröffentlichen und darüber sprechen, sondern ich sollte eigentlich erstmal die Dissertation fertig machen. Andererseits hat mir aber dieses Vernetzen einfach total viel gebracht. Also ich bin das war einer der positivsten Punkte beim Podcasten, dass ich damit einfach mir ein Netzwerk an Personen aufbauen konnte, mit denen ich in Kontakt, mit denen ich in Kontakt war, aus denen sich sehr viel ergeben hat. Also sei es zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwo einen Aufsatz zu schreiben, sei es auf eine Konferenz eingeladen zu werden oder einfach nur so mal mit jemandem sich auszutauschen, Leuten einen Text schicken zu können, der dann von ihnen gelesen wird, weil man einfach weiß, das ist eine Person, die zu dem Thema viel gearbeitet hat. Also ich hatte einfach immer einen Grund, Personen anzuschreiben, und das Podcasten hat dazu geführt, dass eigentlich alle sehr positiv darauf reagiert haben. Also es hat niemand mir geantwortet so, nee, Podcasting habe ich keine Lust, sondern alle haben gesagt, ja cool, gerne, treffen wir uns. Und dann habe ich einfach die Leute persönlich kennengelernt. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ob der mir jetzt viel Reputation eingebracht hat, bin ich mir nicht sicher. Er hat mir auf jeden Fall, er hat es auf jeden Fall ermöglicht, dass ich mehr Dinge tun konnte als andere Doktoranden, Doktorandinnen, die ich so in meinem Umfeld erlebt habe. Einfach weil ich dadurch eine bessere Vernetzung hatte als viele in meinem Umfeld.
Aber die Vernetzung blieb ja jetzt nicht nur einfach so Vernetzung, sondern wie sieht's aus? Dieses Podcast-Projekt, ist das völlig getrennt von deinen Forschungsergebnissen? Oder hast du das auch quasi als Werkzeug genutzt, um mit genau den Leuten in Kontakt zu kommen, die sich vielleicht mit dem Thema auskennen, vielleicht auch in Randgebieten, um Inspiration. Also erzähl mal so, ne? Wie ist das Verhältnis von der Podcast-Tätigkeit und deinem Forschungsergebnissen?
Ich würde sagen, es gibt auf der einen Seite Überschneidungen, weil ich mir natürlich auch Leute gesucht habe, vor denen ich wusste, dass ich auch inhaltlich mich mal mit ihnen austauschen will. Das waren aber, würde ich sagen, insgesamt eher, also war das die Ausnahme. Ich habe dann doch versucht, vorwiegend mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ich einfach gerne mal kennenlernen wollte. Also die Möglichkeit nutzen, sie mal wirklich so live zu sprechen und nicht nur, keine Ahnung, bei einem Vortrag zu sehen oder und mittlerweile ist es natürlich aber schon so ein bisschen auch ein strategischer Punkt, sich zu überlegen, mit welchen Leuten könnte man mal sprechen, weil man sich davon erhofft, dass vielleicht irgendwo mal ein Forschungsprojekt gestartet wird, bei dem man vielleicht irgendwie mitarbeiten könnte zum Beispiel.
Aber nochmal so Butter bei die Fische. Wenn man jetzt also reputationsmäßig, netzwerkmäßig bekannter geworden, vernetzter, das ja, aber jetzt so wieder zurück zum Idealismus, dass das auch zu einer besseren Forschung führt. Also du hast mal angedeutet, zumindest zweimal hast du deinen Podcast in der Promotion zitiert. Nochmal die Frage klarer. Hat es sich gelohnt?
Also
für die Forschung?
Ja, es hat sich, ja, also ich habe den Podcast wirklich mehrfach zitiert in der Dissertation. Ich würde aber sagen, dass ich glaube, inhaltlich ist meine Dissertation nicht wirklich besser, weil ich gepodcastet habe oder weil ich hier die Vernetzung durch soziale Medien stärker betrieben habe, als das vielleicht notwendig wäre. Also ich bin skeptisch, dass meine Arbeit besser ist. Das muss aber, also ich würde das nicht verallgemeinern. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Arbeiten davon auch inhaltlich profitieren. Für mich hat es nur, ich habe davon profitiert im Sinne von, ich hatte einfach mein Horizont ist einfach wesentlich weiter geworden dadurch, also mein akademischer, dadurch, dass ich diesen Austausch hatte. Insofern kann man sagen, hat es im Großen und Ganzen, habe ich dann schon profitiert von und hat auch die Dissertation profitiert. Aber jetzt so rein inhaltlich kann ich keinen Punkt sagen, an dem ich sage, dieses Kapitel ist jetzt besser geworden, weil ich den Podcast gemacht habe und dadurch eine bestimmte Person kennengelernt habe.
Mhm. Also ich würde an der Stelle auch nochmal zwei Dinge so ein bisschen unterscheiden wollen. Vielleicht, das hast du ja auch gerade so ein bisschen gemacht. Einerseits hat es sich genau für deine Promotion gelohnt. Das andere ist, bist du jetzt ein besserer Wissenschaftler? Hast du, und ich deute das jetzt mal, dass du sagst, einen weiteren Horizont. Ich meine, ein weiterer Horizont kann viel sein. Ne? Das kann auch sein, dass du irgendwie bewusstseinserweiternde Mittel genommen hast und sagst, jo, mein Horizont ist jetzt so breit. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, bist du ein besserer Wissenschaftler? Hast du irgendwie neue Forschungsfragen, neue Ideen? Ist die Wissenschaft in Anführungszeichen irgendwie weitergekommen?
Genau, also das ist das, was ich damit sagen wollte. Also jetzt so konkret inhaltlich kann ich da keinen Punkt sagen, wo ich annehmen würde, der ist dadurch konkret besser geworden, weil ich das gemacht habe. Aber insgesamt bin ich natürlich einfach, weil ich mit mehr Leuten in Kontakt war, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe, weil ich sehr viele Ideen ausgetauscht habe. Dadurch bin ich natürlich ein besserer Wissenschaftler geworden. Aber lässt sich ganz schwer quantifizieren. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, das Problem an der Sache, dass man das eben nicht ganz genau quantifizieren oder nicht genau quantifizieren kann.
Ja, Zahlen, Daten, Fakten, Monitoring, Analytics. Sollen wir da schon hin? Es hätte mich auch schon noch gelockt, das nochmal am Beispiel Twitter zu zeigen. Also, dass man vielleicht auch gucken muss, dass das jetzt nochmal so eine Lernphase auch überhaupt ist. Ne? Man weiß es ja vorher nicht. Und wenn man es nicht probiert hat, diese Medien mal ja in extenso zu nutzen und mal so einen ganzen Podcast mit 80 Folgen zu machen zum Beispiel, woher soll man denn sonst wissen, ob das nicht doch irgendwie die Forschung voranbringt und in welchem Umfang und wie muss man es vielleicht angehen, damit es besser funktioniert? Und in dem Sinne machst du vielleicht so eine Art Metaforschung. Wie kann man mit sozialen Medien bessere Forschung machen? Also jetzt, ich, ja.
Ja klar, also weil insgesamt ist es natürlich schon so, dass ich dadurch auch in meiner Medienkompetenz insgesamt geschult wurde. Ich konnte irgendwie auch, es war eine gute Schreibübung, eine gute Sprechübung. Also das sind schon Punkte, die auch insgesamt weiterhelfen. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber es ist, glaube ich, fraglich, wenn Leute sagen, du musst es machen, weil du sonst keine gute Dissertation schreibst oder so.
Okay, also quasi als kurzes Resümee, vorläufiges Resümee, man muss nicht, aber man kann. Und wenn man das macht, dann gibt es bestimmte Arten und Weisen, wie es besser funktioniert. Oder muss man doch so ein bisschen? Also ich versuche es mal an einem anderen Beispiel zu erzählen. Anderes soziales Medium. Hilft das in der Wissenschaft oder ist es Zeitverschwendung? Ich weiß es manchmal auch nicht so genau. Twitter. Kurznachrichten, 140 Zeichen. Man kann sich folgen, man kann sich liken und gefolgt werden. Ja, so. Und das erstmal ist es inhaltsneutral. Das fand ich ganz schön. Beim DH Summit in Berlin, da hatte Professor Taller gesagt, das sind alles inhaltsagnostische Medien, das muss die Putzfrau genauso gut beherrschen wie der Professor und umgekehrt. Also wäre, da geht es einfach nur um Medienkompetenz und die muss jeder haben. Und bei Konferenzen finde ich Twitter total sinnvoll, also und gerade wissenschaftlich sinnvoll. Auch da stelle ich mir wieder vor, Reputation unter diesem Kontext. Herrenhäuser-Konferenz, Science Reporter eingeladen und zu merken, okay, da sitzen jetzt zwar 200 Leute, aber von denen sind 20 bei Twitter recht aktiv. Vorne wird diskutiert zu einem Thema. Einmal als Beispiel ist eine Podiumsdiskussion und man merkt, das Publikum ist empört und überhaupt gar nicht einverstanden mit dem, was da unten gesagt wird. Und das bildet sich dann bei Twitter plötzlich ab. Auf so einer virtuellen Ebene kriegt man mit, da hinten in der Ecke sitzt einer und der sagt irgendwie, das sind alles nur Pauschalurteile. Der andere sagt, das fand ich jetzt auch nicht so toll. Also man merkt so eine Stimmung und plötzlich tauschen die Leute sich auch untereinander aus, vernetzen sich und sagen, komm, wir gehen gleich mal einen Kaffee trinken. Ne? So. Oder man fragt mal nett, sollen wir gleich mal darüber weiterreden, was da vorne diskutiert wurde. Anderes Beispiel, um jetzt nicht nur diesen negativen Charakter hervorzuheben. Jemand hält unten einen Vortrag zu seinem Forschungsprojekt und dann sagt er irgendwie, ja, und wir haben unser Forschungsprojekt hier und da publiziert. In dem Moment geht einer von den vielen Twitterern suchen, postet den Link zu dem Artikel. Ich sehe den Tweet, ich speichere den Artikel in meiner Leseliste für später und gucke mir das abends nochmal in Ruhe an, was er da publiziert hat. Und so wird sein Vortrag angereichert. Manche gehen sogar so weit, dass sie automatisiert Tweets senden, während sie unten den Vortrag halten. Das finde ich besonders witzig. Und also dadurch kriege ich erstens viel mehr mit. Ich kann nachgucken, so wer ist dieser Forscher? Ich kann mir seine Publikationsliste auf dem Handy anschauen, während er den Vortrag hält. Ich kann mit den anderen im Raum seinen Vortrag anreichern mit Informationen und mir sein Paper speichern und später angucken, wenn ich merke, das brauche ich irgendwie. Oder die Aussage will ich irgendwie verbreiten. Und zugleich, was in diesem Raum passiert, kann ja jeder mithören, der irgendwie sich das anschauen will. Weil es ja einfach bei Twitter passiert, wo Wissenschaft neben Katzenfotos und Essen steht. Und man muss dann einfach nur filtern.
So. Also alles, was du jetzt gesagt hast, würde ich ja voll unterschreiben. Also gerade Twitter ist für bestimmte Dinge extrem sinnvoll. Also was zum Beispiel Konferenzen betrifft, finde ich auch, ist so eine Beteiligung oder so eine Begleitung auf Twitter ist super, eine super Sache. Im Zweifel macht es halt einfach auch Spaß. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich für mich nicht unterschätzen würde. Ich finde es einfach total, total spannend, da auf diese Weise Leute kennenzulernen und habe damit auf einer Konferenz einfach noch mehr Spaß als ohne Twitter.
Ja, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass man sagt, ja, das ist ein Spaß, den man sich überhaupt erstmal leisten können muss. Die Zeit muss man mal haben und so.
Verstehe. Ja, okay. Man kann dieses Spaß-Argument negativ drehen.
Genau, ich finde auch, dass es mir Spaß macht. Aber das macht mir Spaß, weil ich neugierig bin, weil ich forschen will, weil ich mehr wissen will und weil ich mit den Menschen in Kontakt kommen will, die da forschen und ein vernetztes Wissen irgendwie wertschätze und den Dialog schätze. Und das fällt mir viel leichter, wenn ich über Twitter jemanden kurz ansprechen kann und sagen kann oder schon mitbekomme, wie ist so seine Stimmung, wie ist seine Aussagen, in welche Richtung gehen die, stimme ich damit überein oder nicht? Und in beiden Fällen kann ich ja sagen, ich will mit dem nochmal weiter diskutieren, ja, entweder um Kontra zu geben oder um zu sagen, okay, wir sind uns da total einig, ist ja beides nett. Und früher war ich einfach nur ein Student, der da saß, ein Gesicht neben anderen, stimmlos, namenlos. Und ich musste, also so wie wir es beschrieben haben, ich musste darauf warten, dass ein Professor mich an die Hand nimmt und wirklich sagt, so, ich habe jetzt Lust, dich mal dem Kollegen XY vorzustellen. Und dann ging man mit und wenn man Glück hatte, dann durfte man ein bisschen zuhören. Wenn man noch mehr Glück hatte, dann wurde man sogar vorgestellt und dann wurde sogar gesagt, hier und Herr XY oder Frau XY, die macht auch das Forschungsprojekt ABC bei uns. Und dann war man natürlich stolz wie Oscar. Und darauf ist man heute irgendwie gar nicht mehr so angewiesen, weil als Doktorand hast du genauso eine Stimme bei Twitter. Und wenn du Glück hast, sitzt irgendein Professor auch da und nutzt dieses Medium und dann kann Kontakt entstehen. Und plötzlich merkt man vielleicht, ja, man ist da auf einer Wellenlänge und ganz interessant, was man zusammen machen könnte.
Also goldene Zeiten.
Ja, also irgendwie, das meinte ich ja am Anfang damit auch so aus einem Idealismus heraus, was ist die bessere Forschung? Ist es die bessere Forschung, wenn mir dieser Zugang verwehrt wird und erst später kommt und vermittelt durch einen anderen namhaften Professor? Oder kann ich für mich selbst sprechen und für mich selbst stehen? Das bedeutet aber auch, dass du Verantwortung übernehmen musst und vielleicht mal eine Aussage triffst, die daneben geht und dann kriegst du es persönlich auf den Deckel, ungeschützt.
Klar, also ich würde auch sagen, dass das natürlich ein positiver Faktor wäre, bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das denn tatsächlich der Fall ist, weil bei allen Punkten, wo du Geld verdienst, also wo du bei einem Projekt dabei bist, wo du irgendwie eine Anstellung irgendwo hast, hast du ja trotzdem dieses Verhältnis nach. Also bist du nicht dein eigener Chef sozusagen.
Naja, beim Crowdfunding war ich es schon.
Das stimmt.
Das war auch wirklich schön. Das war die schönste Zeit meines Lebens, meines Forscherdaseins. Nein, das war wirklich Forschungsfreiheit. Klar, man ist verpflichtet denjenigen gegenüber, die einem das Geld gegeben hat. Das ist eine Verantwortung und man möchte es transparent machen, dass das Vertrauen gewährleistet ist. Und da kommt schon so ein Stichwort, was ganz wichtig ist. Und deswegen legt man da alles offen. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen. Ich müsste irgendwie kontrolliert werden.
Also das Gefühl habe ich auch, aber das, glaube ich, liegt bei mir ein Stück weit daran, dass ich weiß, dass die Leute, die mich betreuen, einfach gar nicht mitbekommen, was ich hier so alles mache.
Das fände ich, also da frage ich mich manchmal, ist man da selbst ein Einzelfall oder ist das der Regelfall? Man weiß es auch nicht so richtig, weil niemand jammert so richtig oder wenn, dann jammert er mal so ein bisschen und dann denkt man sich auch so, ja, aber eigentlich hat er ja noch Glück, weißt du, der jammert und hat ein Stipendium und so. Was will er denn noch mehr?
Ja. Also meine Betreuerin für meine Diplomarbeit, die immer, wenn ich sie sehe, sagte zu mir, ich höre mir jetzt bald mal einen Podcast von dir an. Das sagt sie jetzt seit 4 Jahren oder so. Ich glaube, ich hatte sie noch keinen angehört.
Ich wette, irgendwann, wenn sie den ersten gehört hat, dann wird sie alle auf einmal hören. Vielleicht musst du ihr mal eine Kassette schicken. Das war jetzt ein bisschen fies, aber manchmal muss das auch sein, ein bisschen Frust abbauen. Okay. Ich gucke gerade nochmal so auf meinen Zettel, weil ich mir auch so ein paar Notizen gemacht habe, worüber ich alles sprechen wollte. Bezug soziale Medien, klassische Medien. Du hattest eben noch den Punkt angesprochen, messen. Ne?
Ja.
Also so der Klassiker, google dich mal selbst. Ja, so, damit fängt es ja eigentlich immer an im digitalen Zeitalter. Da kannst du dann sehen, die ersten 10 Einträge, das ist das, was andere Leute sehen, wenn sie dich googeln. Und das mache ich auch. Also keine Ahnung, als ich Daniel Messner zum ersten Mal keine Ahnung, gehört habe, habe ich dich auch gegoogelt und habe geguckt, welche Angebote du sonst noch hast, ob ich dir woanders folgen kann, was du so schreibst. Und das finde ich jetzt nicht wie Stalking, sondern einfach Neugier und ja, keine Ahnung, Forscherdrang. Ist ja auch möglich. Und umgekehrt, googelst du dich selbst?
Ja, ich google mich schon ab und zu selbst. Ich meine, ist natürlich auch eine wichtige Frage, was für Seiten sind, kommen zuerst? Ist es irgendwie ein Blog? Ist es der Twitter-Account? Ist es der Podcast? Also das finde ich schon Sachen, auf die ich achte und die mir wichtig sind. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht von seinem eigenen Rechner sich selbst googelt, weil das ist nicht unbedingt das Ergebnis, das andere sehen, wenn man seinen eigenen Namen googelt.
Stimmt. Ganz oben, alle meine Accounts, ich bin stolz wie Oscar, anderer Rechner. Ich habe dazu auch noch eine lustige Anekdote am Rande. Erst gestern hatte ich wieder Kontakt mit meinem Namensvetter im Internet.
Oh ja.
Und ich finde das so köstlich. Glücklicherweise ist er nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Schwerverbrecher oder ich weiß nicht was, was ja auch für mich ein bisschen schwer wäre. Er ist Theaterwissenschaftler. Er hat in Berlin studiert, soweit ich das mitbekommen habe. Und damals war ich immer ganz froh, weil Berlin ist weit genug weg von Bonn, das kann man unterscheiden. Dann irgendwann ist er nach Köln gezogen und ich habe gesagt, nein. Und lustigerweise gibt es jetzt auch immer wieder Verwechslungen bei Twitter. Wir unterscheiden uns nur durch den Unterstrich. Er hat keinen Unterstrich, ich habe den Unterstrich, weil er schneller bei Twitter war. Mittlerweile habe ich aber mehr Follower. Ha! Und er ist Theaterwissenschaftler in Köln. Und ja, das, also wir teilen uns bei Google quasi so ein bisschen die ersten 10 Plätze. Aber den ersten Platz habe ich. Yes!
Ja, es ist, ich habe den Fehler leider auch schon begangen. Tut mir leid. Den Unterstrich vergessen.
Das ist quasi mindestens so schlimm, wie meinen Namen mit Ö zu schreiben. Der ist nämlich OE. Der andere Sascha Förster, der hat tatsächlich ein Ö. Der kann ja jetzt seinen Nickname mal wechseln.
Verstehe. Ja, solche Fälle hätte ich auch schon, weil ich ja ein scharf S habe oder beziehungsweise, wie man hier sagt, ein SZ. Und manchmal ist man einfach nicht sichtbar, wenn man mich mit Doppel-S zum Beispiel googelt oder wenn man mich mit Doppel-S irgendwo in bestimmten Netzwerken sucht.
Daniel, jetzt ist es wieder ganz schlimm, als würdest du so ein Bonbon-Papier zerknuddeln.
Okay, das ist aber echt seltsam, weil ich habe an sich nichts verändert, aber ich, okay, vielleicht ist es aber auch, warte mal, das könnte da Strom sein. Ist es jetzt weg?
Test, Test, Test. Sag du noch mal was?
Ja, Test, hallo.
Ja, klingt schon besser. Es raschelt noch immer irgendwas, aber es ist was anderes als dieses Knistern.
Okay, verstehe. Ja.
So, Google. Search Engine Optimization, SEO. Das ist natürlich auch in der Wirtschaft dann ganz beliebt. Ne? Wir machen SEO für Ihre Webseite. Kommen Sie bei Google auf 1, tauschen Sie Links. Was gibt es noch Lustiges? Irgendwelche Linkfarmen. Alles nur, um zu versuchen, auf Platz 1 bei Google zu kommen.
Ja, SEO ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, dass jetzt SEO für so uns nicht so interessant ist, oder?
Ja und nein. Also ich möchte schon, dass wenn ich jemanden bei der Konferenz kennengelernt habe und der meinen Namen danach sucht und versucht irgendwie die Webseite zu finden, da sage ich ja auch oft, geben Sie einfach meinen Namen bei Google ein. Und dann will ich auch, dass er mich findet und nicht den Kollegen aus Köln.
Ja, klar.
Insofern, und ich wäre, glaube ich, schon recht traurig, wenn ich jetzt, was ist denn jetzt so ein Allerweltsname? Irgendwas mit Walter, Christian Walter oder so. Ne? Wo tausende Christian Walter sind, Rechtsanwälte, Ärzte, pipapo, und du tauchst dann erst auf Seite 20 auf und irgendjemand möchte mit dir Kontakt aufnehmen, hat deine E-Mail-Adresse nicht und findet dich nicht.
Ja.
Also, liebe Eltern, googelt erstmal die Namen eurer Kinder, falls sie mal Wissenschaftler werden, damit die auch gefunden werden. Ja, okay, finden Sie jetzt nicht so lustig. Ich schon.
Oh, Alter, mein Lachen war nicht zu hören.
Ah, gut. Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt. Du bist in meiner Reputation gesunken. Also, Suchmaschine. Aber es gibt ja noch mehr als Suchmaschinen, oder? Also, wie findest du heute jemanden, wenn du jemanden finden willst und dich vernetzen willst?
Außer Suchmaschinen.
Ja, komm.
Ja, ja, ich meine, klar.
Ich spiele jetzt hier den Jeopardy.
Ja, also sicher, wenn ich jetzt jemanden suche, dann okay, versuche ich ihn auf...
Das ist auch eine blöde Frage. Also über soziale Medien, dass du dich einfach da vernetzt.
Genau.
Und ja, dass das ja auch eine Rolle spielt. Also keine Ahnung, ich folge dir bei Twitter, da brauche ich nicht mehr lange googeln, sondern ich kriege schon mit, oder folge ich dir bei Facebook vielleicht nicht, ich kriege dann mit, wenn du irgendwie was Neues schreibst und berichtest über das, was du tust. Und dann brauche ich nicht erst lange suchen oder auf eine Homepage zu gucken, sondern ja. Und da kriege ich ja auch mit, was du so machst. Und da bildet sich ja auch Reputation ab.
Ja, absolut. Also würde ich auch sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie man diese Kanäle auch bedient. Und Twitter ist auf jeden Fall da sicher ein wichtiges Ding, weil es einfach so ein guter Kanal ist, um auch regelmäßig Content zu verteilen. Das ist jetzt auch blöd, das Wort Content zu benutzen, aber einfach, man hat ja das Problem so als Doktorand oder als Wissenschaftler, dass man im Grunde halt Papers oder Bücher veröffentlicht. Und das passiert ja relativ selten. Also so für so ein Paper braucht man einfach ein paar Monate zu schreiben und für so Bücher irgendwie halt mehrere Jahre. Das heißt, es ist auch nicht schlecht, wenn man einfach öfter mal was publizieren kann. Blogs sind ja für mich auch deshalb so attraktiv, weil ich damit einfach dieses Publizieren sehr, sehr stark beschleunigen kann. Mhm. Und einfach schon mal Gedanken publizieren kann, die ich nicht erst monatelang in so einen Aufsatz verweben muss.
Zu viele Gedanken gleichzeitig. Ich finde das auch spannend, dass du sagst, du schreibst weiter Paper. Also ich irgendwie meine Lust, Papers zu schreiben, wenn ich einen Blog habe, ist irgendwie wirklich, geht ganz krass gegen Null. Ich frage mich, wieso? Wieso? Nur weil der namhafte Verlag daneben steht und ich die ganze Arbeit doch am Ende selbst machen kann? Okay, also was ich einsehen kann, ist, dass diese Mechanismen, die Reputationsmechanismen im klassischen System noch immer darüber laufen und dass da ein Peer Review organisiert wird, dass man nur über Kontakte vielleicht überhaupt als Autor in dem Verlag auftreten kann oder in dem Journal. Aber irgendwie macht es für mich gar keinen Sinn mehr. Ich glaube so ganz fest daran, zuerst publizieren und danach bewerten. Und dieses ganze Peer Review kann öffentlich gemacht werden. Das kann von mir aus auch anonym sein, als auch mit Namen. Weil eine gute, konstruktive Kritik, die öffentlich gemacht wird, da fühle ich mich nicht angegriffen von, sondern da fühle ich mich irgendwie bereichert von. Und umgekehrt kann ich ja wieder darauf reagieren und daran weiterarbeiten. Wieso publizierst du überhaupt noch in Artikeln?
Ja, ich würde sagen...
Wegen der Reputation.
Ja, letztendlich genau, weil das ist der Weg, wie hier wissenschaftliches Wissen verteilt wird. Also der offizielle. Für meinen CV ist es wichtig, dass da Publikationen stehen und da kann ich halt kann ich schon Blogbeiträge draufschreiben, aber die werden halt einfach nicht so ernst genommen wie die Publikation in der Zeitschrift.
Ich kenne einen ganz guten Trick. Es gibt da nämlich jetzt The Winover. Da kann man einfach seinen Blogartikel einreichen. Der wird dann langzeitarchiviert und bekommt eine DOI. Und dann kannst du das in dein Literaturverzeichnis packen, dann sieht das total seriös aus. Hier die wissenschaftliche Zeitschrift The Winover.
Ja, das sind natürlich auch so Punkte, genauso wie man ja auch jetzt Blogs ISSS-Nummern gibt und so. Ich glaube oder ich hoffe, dass das alles Übergangsphänomene sind.
Einfach das Blogportal Hypothesis, ne? Es entstehen dann auch so Plattformen statt Verlage, die ein Image rüberbringen und wieder Reputation bringen. Also bei Hypothesis-Bloggen ist zumindest unter den Wissenschaftsbloggern ganz angesehen. Behaupte ich jetzt mal so als Community Manager.
Ja, deshalb bin ich da jetzt auch Blogger geworden.
Das hier war jetzt eine Werbeeinblendung. Hiermit kennzeichnen wir diesen Beitrag als kommerziell.
Das Blog heißt übrigens Edit, aus dem Maschinenraum der Textproduktion und Wissensarbeit.
edit.hypothesis.org. Ja, das ist auch so ein lustiges Projekt, was aus diesen ganzen Social Media Prokrastinationsforschungsideen entstanden ist. Und wie das Ed OpenMedi heute so schön gesagt hat, ein Werkzeugkasten für Edition und Ideen und ja, wie man irgendwie Texte im Netz publizieren kann und wie sich das alles weiterentwickelt. Texte, aber vielleicht auch andere Sachen. Ich hatte auch nochmal, aber ist ein anderes Thema. Ich habe noch ein paar Ideen für das Blog, was man da noch so machen kann. Zum Beispiel Visualisierungen. Ist ja auch eine Form der Wissensvermittlung und da kann man ja auch mal Tools vorstellen.
Klar, Screencasts machen.
Ah, es gibt so viel. Ja. Kannst, ich glaube, tausende Tools und irgendwie wird mal Zeit, dass sich das Ganze mal so ein bisschen verfestigt. Aber kommt man überhaupt nochmal dazu? Also irgendwie, wer weiß, ob in 2 Jahren Twitter noch so in ist. Und jetzt fangen wir an, irgendwie Follower zu zählen und sagen, ah, der hat so viele oder der hatte so und so viele Abrufe seines Podcasts oder der hatte, weiß nicht, ist 15.000 Mal bei Facebook geliked worden und morgen gibt es Facebook nicht mehr und Twitter auch nicht mehr und alles andere auch schon weg.
Also ich denke, ja, man muss so ein bisschen aufpassen, glaube ich, wie man seine Inhalte verteilt, weil es ist immer nicht schlecht, die Inhalte auch noch selbst in der Hand zu haben. Deshalb bin ich auch immer noch ein Freund des selbst gehosteten Blogs oder Podcasts. Ich glaube, es ist keine gute Idee, seine Inhalte nur auf Plattformen zu verteilen, wo man keinen Zugang hat zur Speicherung. Also dass in dem Moment, wo die weg sind, dann einfach auch die Inhalte weg sind. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja, ist immer schwierig, weil du einerseits irgendwie ja auch die Leute erreichen willst, da wo sie sind. Ne? Und also ich hätte jetzt nicht unbedingt einen Hypothesis-Blog einrichten müssen. Ich hatte schon einen eigenen Blog. Ich weiß auch, wie das funktioniert. Also diese technischen Aspekte waren jetzt nicht ausschlaggebend. Vielmehr war für mich ausschlaggebend, dass ich in der Community gesehen werden will. Und dass ich weiß, dass ab und zu mal so ein Artikel auf die Startseite kommen kann. Und das einfach auch ein gutes Image hat, bei Hypothesis zu bloggen. Das sind auch Faktoren, die dann wieder mit eine Rolle spielen. Was ich aber auch wieder kritisieren müsste eigentlich, weil eigentlich sollte es egal sein, ob man in einem Portal veröffentlicht oder egal, wo man veröffentlicht. Es kommt wirklich nur auf den Inhalt an, ob der gut ist oder nicht.
Naja, es kommt natürlich schon auch auf die Vernetzung an. Also insofern finde ich die Entscheidung, das bei Hypothesis zu machen, natürlich schon auch eine Frage der, man hat hier gleich die Vernetzung und muss hier nicht erst noch, muss da nicht noch viel Zeit investieren, um diese Vernetzung überhaupt zustande zu bringen.
Stimmt.
Insofern.
Und dann führt das ja auch wieder zu dem kollaborativen Arbeiten und besseren Fortschritt. Also wenn man jetzt seinen Elfenbeinturm-Blog irgendwo in der letzten Ecke des Internets aufzieht und keiner guckt sich das an, hat man auch nichts gewonnen.
Das finde ich auch sagen. Mhm. Und ich meine, ich habe mir das schon auch überlegt, ist es besser, den Blog oder dieses Blog selbst zu hosten? Aber da dachte ich mir auch, bei Hypothesis zum Beispiel läuft es ja auch auf WordPress-Basis und im Zweifel gibt es eine Exportfunktion und das habe ich innerhalb von einer Stunde umgezogen. Also da habe ich auch trotzdem noch meine Inhalte in der Hand.
Ich muss ja sagen, ich bin auch etwas paranoid. Ich aggregiere meine eigenen Inhalte auch nochmal aus Hypothesis raus. Aber das läuft dann automatisiert. Also, dass ich immer wieder, wenn ein neuer Artikel erscheint, dann wird der nochmal in mein Archiv, in mein Blogarchiv reinkopiert. Weil ich da auch anderen Plattformen weniger traue. Und ich glaube, eigentlich ist es auch ganz sinnvoll, da so eine Doppelstrategie zu fahren, weil Platz genug ist im Internet. Ob es jetzt an 2 Stellen liegt oder an 10, ist eigentlich auch fast egal. Okay, Suchmaschinenoptimierung ist dann doch wieder ein Thema. Aber also solange man einen Ort als den Hauptort festlegt und das Archiv irgendwie nicht für die Suchmaschine erreichbar macht, ist das auch kein Problem. Und wenn Hypothesis morgen down ist oder irgendeine andere Plattform, wo ich gestern mal geblockt habe, dann habe ich kein Problem, dann habe ich die Inhalte alle nochmal in Kopie da. So, aber jetzt, das wird jetzt der Edit-Podcast, glaube ich, ne, wenn wir über die Workflows sprechen. Wir wollten noch über Reputation sprechen.
Ja, hast du noch einen Punkt?
Ja, viele. Also ich bin immer noch in diesem Thema Messbarkeit.
Ich habe noch eine Viertelstunde, um das mal noch zu sagen.
Prima. Okay, dann hören wir jetzt sofort auf. Okay, also ich habe nur noch Monitoring und Messen auf dem Thema, weil ich auch nochmal über Altmetrics kurz sprechen wollte.
Ja.
Und dann sollten wir nochmal versuchen, so ein Gesamtbild aufzuzeichnen. Mhm. Genau, also bei den Tweets kann man ja auch so ein bisschen mitbekommen, wer hat die gesehen und welche Gruppen folgen mir da. Da wollte ich auch eigentlich nur eine kurze Anekdote erzählen von dem Barcamp Science 2.0 in Hamburg beim ZBW. Da wurde nämlich eine ganz kluge Frage gestellt, um eine Session zu starten. Was ist ein wissenschaftlicher Tweet? Und die Frage ist gestellt worden von den Leuten von Altmetrics. Und Altmetrics versucht ja ganz viele Kennzahlen aus dem Social-Media-Diensten und auch aus Academia-Edu und also überall zusammenzusammeln, um Papers auch so einen quantifizierten Wert zu verpassen, welche Reichweite der hatte. Und diese Frage führte natürlich dazu, dass man all diese Faktoren diskutiert, was macht eigentlich ein Tweet wissenschaftlich oder was macht einen Blogartikel dazu, ein wissenschaftlicher Blogartikel zu sein. Das sind ja ähnliche Mechanismen. War auf jeden Fall eine sehr kuriose Diskussion, die von, das ist alles Quatsch, diese Frage überhaupt, die ist Unsinn, bis hin zu dann, dass man ein paar Maße versucht hat zu diskutieren und ja, dazwischen war alles dabei. Auf jeden Fall eine super spannende Diskussion und da merkt man dann auch, ja, messen. Nur weil jemand viele Follower hat, ist er deswegen nicht der bessere Forscher.
Ja, absolut. Also das sind einfach Zahlen, die lassen sich auch in gewisser Weise künstlich nach oben pushen. Das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Aber ich finde die Diskussion vor allen Dingen auch deshalb spannend, weil es eben die Frage stellt, ja, an welchen Qualitätsmerkmalen können wir es denn messen? Bis jetzt haben wir es halt dann daran gemessen, dass ein Artikel in einer bestimmten Zeitschrift oder von einem bestimmten Verlag publiziert wurde. Und das kann aber nicht der Qualitätsmaßstab der Zukunft sein.
Also automatisch, egal was für ein Müll du bei Hypothesis hochlädst, weil es in einem wissenschaftlichen Blogportal ist, ist es anerkannt und total wichtig. Also so kann es nicht sein.
Genau, also es kann beide Wege nicht sein. Es kann quasi nicht sein zu sagen, nur weil ich bei Hypothese veröffentliche, ist es Qualität. Es kann aber auch, ist aber auch nicht das Gegenteil. Nur weil es quasi ein Blog ist und nicht von einem Verlag publiziert wurde, ist es dann besser. Also es muss irgendwie andere Qualitätskriterien geben.
Okay, und dann müssen wir auch wieder aufpassen, dass wir nicht Dinge vermischen, die Qualität des Artikels und die Reputation der Plattform oder genau, des Verlags und die Reputation des Wissenschaftlers.
Genau, ja.
Ja, ich hatte eben nochmal gesagt, so ein Stichwort Vertrauen. Also eigentlich möchte man ja Wissenschaft so machen, dass es irgendwie ein festes Ergebnis ist, dass es wahr oder es ist nicht wahr und es wird widerlegt. Und wenn es wahr ist, dann hat der Autor auch verdient, die Reputation zu bekommen.
Ja, also mit okay, wahr und falsch ist natürlich schwierig. Also
das ist nur eine Meinung.
Ja, nein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielmehr um so einen Diskursbeitrag einfach geht und weniger darum festzustellen, was wahr ist und was falsch ist.
Jetzt wird es natürlich schwierig, weil wir dann in so eine Wahrheitsdiskussion reingeraten. Da wollte ich eigentlich auch nicht rein. Aber das passierte einfach dadurch, dass ich auch das Thema Vertrauen ansprechen wollte.
Ja.
Also einerseits durch diese Vernetzung und durch diese Transparenz können ganz andere Ebenen auch von Vertrauen entstehen. Und Vertrauen spielt auch immer mehr eine Rolle, dass ich also jemandem zutraue, etwas zu können oder Experte in einem Feld zu sein. Beispielsweise, weil ich ihm regelmäßig folge und durch kontinuierlichen Kontakt und Rezeption und Dialog, also ein ständiger Diskurs, der quasi keinen Anfang und kein Ende hat. Ne? Das kann ja mal ein Tweet sein, wo jemand erwähnt wird und dann geht eine Diskussion weiter, und dann hört sie irgendwann auf, vielleicht ein paar Tage später geht es nochmal weiter und man kriegt ja so mit, wie so der Forscher seinen Alltag hat, was er tut, was er erlebt, mehr oder weniger. Und dadurch entsteht auch ein gewisses Vertrauen. Und spielt das nicht auch eine ganz wichtige Rolle? Also auch beim Crowdfunding habe ich gemerkt, da geht es vor allem um Vertrauen gewinnen. Aber worin ist dieses Vertrauen begründet? Weil da andere Menschen sitzen, die sich ein Urteil gebildet haben.
Ja, das, glaube ich, ist aber auch ein ganz interessanter Punkt bei dem Vertrauen, das über Social Media oder zum Beispiel über Twitter erzeugt wird. Weil wenn ich dir länger folge und ich und dieses Vertrauen langsam aufgebaut wird, dann hat das ein Auswirkungen darauf, wie ich die Inhalte wahrnehme, die du postest. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Link postest, dann gucke ich mir den an, weil ich sage, ah ja, cool, Sascha findet das interessant. Das muss also auch ein Punkt sein, der könnte mich interessieren. Also insofern ist dieses Vertrauen dahingehend wichtig, weil es nicht nur Auswirkungen darauf hat, was ich dir zutraue, was du, wenn es jetzt zum Beispiel über irgendwie zukünftige Arbeiten geht, dass ich dir irgendwas zutraue, das zu tun, sondern es auch darum geht, was du jetzt tust, dass ich das einfach jetzt anders wahrnehme.
Mhm. Und dazu muss ich sagen, es gibt auch viele Links, bei denen ich einfach nur den Titel lese und das quasi mal bei Twitter reinschieße, ohne jetzt wirklich den Artikel im Detail gelesen, geschweige denn wirklich auch überprüft zu haben. Ne, das ist also... Vielleicht ist dieses Vertrauen an manchen Stellen auch überhaupt gar nicht so begründet.
Ja, aber es gibt ja Gründe.
Eine Illusion, dass also auch dieses Bild, was man nach außen gibt, kann ja auch, ist ja auch natürlich gesteuert, ne? Ich weiß ja ganz genau, irgendwie manche Teile meines Lebens zeige ich, manche Teile meines Lebens zeige ich nicht.
Ja, gibt es überhaupt noch Teile deines Lebens, die außerhalb dessen stattfinden? Also wenn ich so deinen Twitter-Stream verfolge, habe ich so den Eindruck, ah, der Sascha, der kann irgendwie gar kein Privatleben mehr haben.
Oh Gott, jetzt wird es privat? Jetzt kommt quasi, da reden wir nachher mal drüber, ja?
Ja, nee, Quatsch. Also ich meine...
Nein, im Ernst. Klar, das sieht aus wie so konstante Aktivität. Vieles davon ist, weiß nicht, wenn ich Bahn fahre, wenn ich Langeweile habe, manchmal sitze ich auf der Couch und es macht mir einfach auch Spaß, dann da weiter zu gucken, was da passiert. Aber trotzdem gibt es auch ganz bewusst Teile, die da nicht sichtbar sind.
Ja.
Und das wirkt dann so, also selbst wenn ich irgendwie kurz mal vor die Tür gehe, spazieren gehe und komme wieder rein, ich habe den ganzen Abend zu Hause verbracht, sende einen Tweet, fragt man sich, war der jetzt den ganzen Abend diesen Artikel am Lesen und am Recherchieren und so? Das kann auch ein falscher Eindruck sein. Das ist eigentlich so der Punkt. Ne? Ist dieses Vertrauen dann überhaupt begründet?
Also ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das Vertrauen, glaube ich, ist nämlich begründet, weil man muss einfach anerkennen, dass die Frage des Authentischen anders verhandelt wird, wenn wir diese Dienste benutzen, weil wir sind dort natürlich nicht authentisch, sondern wir spielen dort eine gewisse Rolle und wir spielen zum Beispiel die Rolle von Doktoranden, Doktorandinnen, wir spielen die Rolle von, weiß ich nicht, von Podcastern, von Bloggern, also das ist einfach... wir wollen dort auch ein bestimmtes Bild von uns selbst zeigen und das ist ein Punkt, der ja das Positive ausmacht, ein bisschen auch an diesen Diensten, dass wir dieses Bild selbst steuern können.
Also vertraut nicht einfach so, was da im Internet steht und was wir da so schreiben, sondern hinterfragt das. Und ja, also andererseits habe ich auch ein Bestreben, vertrauenswürdig zu sein und gute Informationen rauszugeben, weil ich weiß, dass quasi, wenn ich Mist schreibe, auch ein Kommentar dementsprechend kommen kann.
Klar.
Dass dann jemand sagt, das war jetzt aber Blödsinn und das war jetzt aber Mist.
Klar.
Und dann kommt wieder diese Diskursgeschichte ins Spiel. Ne? Eigentlich ist es ein ewiger Dialog, wo es dann am Ende doch irgendwie vielleicht zu etwas mehr Wahrheit kommt. Vielleicht labern wir auch nur die ganze Zeit rum, ich weiß es nicht. Aber wünschen würde ich es mir auf jeden Fall, dass man etwas mehr Erkenntnis hat und eine bessere Forschung dadurch möglich ist, weil man sich eben austauscht, viel einfacher, schneller austauschen kann. Und dann hat man eben an der Stelle auch die Reputation verdient.
Ja, würde ich unterschreiben. Ist gut so. Also ich habe auch den Eindruck, dass es auf jeden Fall möglich ist, einfach durch die bessere Vernetzung, dass man aber aufpassen muss, dass es kein Selbstläufer ist. Also nicht die Vernetzung per se macht schon bessere Forschung, sondern da muss schon auch inhaltlich noch was passieren.
Tja, und deswegen sollten wir mal so langsam mit dem Podcasten, glaube ich, aufhören, damit wir uns nochmal unseren Forschungsthemen widmen, oder?
Ja, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt noch ein nächstes Podcast-Interview.
Naja, wenigstens bist du ehrlich. Ach, ich finde das ja auch ganz lustig auf so einer Metaebene. Das andere ist natürlich, dass digital und analog sich auch vermischen und dass einerseits ja man vielleicht diesem Online-Bild vertrauen kann, was jemand von sich erzeugt. Aber mittlerweile, ich glaube, ich kenne 90% meiner Timeline auch persönlich und habe mit denen zumindest mal einen Kaffee getrunken oder mal gesprochen oder bei irgendeiner Gelegenheit ist man sich zufällig über den Weg gelaufen. Und irgendwie habe ich bei den meisten einfach ein gutes Gefühl und ja, auch ein Vertrauen und weiß auch, was sie tun. Und gerade im Forschungsbereich könnte ich jetzt so viel schneller sagen, ja, zu dem Thema suche ich einen Experten, dann frage ich doch den X und Y.
Ja, klar, ja. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage der Filterbubble, die du damit hast, weil vielleicht gibt es einfach außerhalb dessen, was du da wahrnimmst, noch einen großen Forschungsbereich, den du damit einfach nicht wahrnimmst.
Ja, und die Filterbubble ist natürlich auch genau das, was irgendwie so ein bisschen an den Unis oder was jetzt zum Beispiel auch wieder ein persönlicher Eindruck ist. 1500 Follower, aber irgendwie geht es an der Uni nicht so voran, wie es sollte. Und das kann es am Ende auch nicht sein. Ja. Dann hat man vielleicht sein Berufsziel verfehlt oder an der Uni muss sich noch manches ändern. Wie diese letzte Frage beantwortet ist, lasse ich mal einfach offen. Ich glaube, das wissen wir selbst auch noch gar nicht.
Ja.
Oder?
Nee, das werden wir, ja. Dazu ist im momentan, würde ich, also aus meiner Sicht, dieses ganze Wissenschaftsfeld dermaßen stark in Veränderungen, dass es total schwer ist zu sagen. Also ich setze momentan zum Beispiel sehr wenig Hoffnung einfach auch in wissenschaftliche Karrieren.
Ja, da haben wir, glaube ich, schon mal ein Thema für den nächsten Podcast. Würde ich auch nochmal irgendwann gerne diskutieren, Nachwuchs und Wissenschaft zwischen Jammern und Chancen verpassen oder sowas. Naja.
Ja, ich meine, das ist wirklich auch ein spannendes Thema. Du hast ja jetzt gestern auch irgendwie getweetet, dass du innerhalb der letzten Jahre 16 Verträge hattest oder so. Das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn.
Ja, okay, also es waren studentische Hilfskraftverträge, aber die liefen halt auch immer nur über 3 Monate, 6 Monate. Und ich muss auch zugeben, ich habe recht lange studiert. Insofern hatte ich auch viele Gelegenheiten genutzt, Vertragsverlängerungen in Anspruch zu nehmen. Ich hätte ja auch was schneller studieren können und so. Aber mir hat das ja so viel Spaß gemacht und dann auch noch doppelt und so. Ja, und trotzdem, also diese Befristung, gestern Abend dann den Vertrag für 4,5 Monate vorbereitet. Also irgendwie dachte ich, das dauert 3 Nachmittage mindestens, das zu machen. Jetzt ging es gestern ganz schnell, da habe ich nur 4 Stunden oder so gebraucht. Aber auch, weil dieses Führungszeugnis schon fertig war. Und beim letzten Mal habe ich für das Führungszeugnis allein, glaube ich, einen ganzen Tag gebraucht. Mit Warten im Einwohnermeldeamt und vorher irgendwelche Unterlagen besorgen. Und ja, da habe ich mich dann auch ein bisschen, aber so schlimm ist es dann doch nicht. Hauptsache, man kriegt am Ende doch ein bisschen Geld aufs Konto. Da darf man dann doch eigentlich ganz dankbar sein. Dazwischen schwankt es zwischen, genau, Reputation im Netz und dem Spalt, der zwischen der Filterbubble im Netz ist, wo man dann vielleicht ein bunter Hund ist, und den Forschungsinstitutionen, wo es dann eigentlich drauf ankommt, ne, oder bei den Forschungsergebnissen, bei der Promotion,
ja,
und bei administrativen Dingen auch.
Ja. Ja.
Gut. Daniel, ich entlasse dich, glaube ich, dann mal in den anderen Podcast. Ich bin gespannt, worum geht es denn bei dir dann?
Es geht zum Thema Migräne. Ich werde mit dem Markus Dahlem ein Interview führen, der Migräneforschung macht, der ja Physiker ist und der sich sehr stark damit auseinandersetzt, wie denn das Digitale dort mit reinspielt. Das auf der einen Seite sozusagen aus Patientensicht mit Variables zum Beispiel, wie kann man da arbeiten, wie kann man sich dort Hilfe verschaffen, und auf der anderen Seite natürlich auch, was die Forschung betrifft, wie kann man Migräne besser erforschen.
Ja, also ich kenne Markus Dahlem auch übers Netz. Der hatte vor kurzem auch ein Crowdfunding gestartet, was leider nicht geklappt hat, was ich auch sehr bedauere, weil es wirklich ein spannendes Thema ist und auch super viel Potenzial hat. Weil, also ich meine, wer kennt keinen, der regelmäßig Migräne hat? Das ist schon auch eine spannende Krankheit. Und ich bin da ganz neugierig, hör mal bei dir rein. Also gerade so dieser Aspekt, als Physiker in die Migräneforschung gehen, finde ich auch super spannend.
Ja, finde ich auch spannend. Wird
wahrscheinlich tausendmal gefragt worden sein.
Wird er heute auch nochmal gefragt.
Okay. Also an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen aus unserer Diskussion. Wenn ihr nicht genug bekommen habt, dann schaltet jetzt einfach bei Daniel ein. Der wird dann die nächste Folge Coding History jetzt gleich vorbereiten in Berlin. Daniel, ich danke dir für das Gespräch. Es war wie immer eine große Freude und ich freue mich auf weitere Folgen von deinem Podcast, dass wir uns bald mal treffen, und ich bin einfach super gespannt, was die nächsten Jahre so bringen.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne und ja, danke dir. Also, dann einen schönen Tag und immer schön auf den guten Ruf achten.
Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Okay, das heißt, Recording wird jetzt gestoppt.
Genau. Jetzt kommen die Outtakes. Ich drücke dann jetzt mal Stopp.
Der Song The Graveyard Shift von WJLP steht unter der Lizenz CC by NC 3.0. Die Aufzeichnung 90 Jahre Radio von der Radio Wissen steht unter der Lizenz CC by 3.0. Die Links und die genauen Lizenzangaben befinden sich auf podcast.saschaförster.de. Das ist alles.